Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Gebt eure illegalen Waffen ab. Bitteschön. Wer von euch fühlt sich da angesprochen? Wahrscheinlich kaum jemand, oder? Wer hat schon eine illegale Pistole im Schrank liegen? Aber es gibt sie, illegalen Pistolen bei uns, vermutlich sogar über 5 Millionen davon in Deutschland oder noch mehr. Der Bundestag hat im Mai ein Gesetz erlassen, nachdem alle, die so eine illegale Waffe abgeben, straffrei bleiben. Wie das geht, auch wenn ihr nicht betroffen seid, hört ihr gleich hier bei uns. Außerdem sprechen wir mit unserem Wetterexperten über das Sturmtief Xavier, darüber, was da jetzt noch nachkommt. Heute Abend mit im Studio ist Verena von Keitz.
Hallo.
Und ich bin Ralf Günther. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Bitte weniger Waffen ab sofort. Das wünschen sich gerade einige Amerikaner nach dem Attentat in Las Vegas. Aber schärfere Waffengesetze wird es auch nach diesem schrecklichen Ereignis wahrscheinlich nicht geben. Und die Waffen, die da so unterwegs sind, die sind da ja auch legal unterwegs in den USA. In Deutschland sieht das etwas anders aus. Da hat der Bundestag sogar im Mai ein Gesetz geändert. Hier bei uns dürfen seit Juli für ein Jahr lang illegale Waffen straffrei abgegeben werden. Also generell hat Deutschland ja ein viel strengeres Waffengesetz als die US-Amerikaner. Es soll rund 5,5 Millionen legale Waffen bei uns geben, aber wahrscheinlich eben auch genauso viele illegale. Wie sieht's aus? Hat dieses Abgeben von illegalen Waffen bisher geklappt? Jörg Brunsmann, Deutschlandfunk Nova, Wirtschaftsexperte. Werden die illegalen Waffen abgegeben?
Weiß man noch nicht so genau. Also es gibt erste Meldungen von der Polizei, dass tatsächlich schon Waffen abgegeben wurden, aber es gibt noch keine genauen Zahlen. Aber nur mal so zur Orientierung, so eine Aktion, straffrei Waffen abgeben, die gab es schon mal 2009 und damals sind in ganz Deutschland 200.000 illegale Waffen abgegeben worden.
Boah.
Ja, die wurden dann, das passiert diesmal auch, gesammelt und eingeschmolzen, sind also wirklich dauerhaft aus dem Verkehr gezogen worden.
200.000 illegale Waffen damals, da wundert mich, dass jetzt immer noch so viel zusammenkommen.
Offenbar gibt es aber wirklich noch viel, viel mehr. Manche Experten sagen, es könnte in Deutschland bis zu 20 Millionen illegale Waffen geben. Halte ich ehrlich gesagt für ein bisschen hochgegriffen. Du hast die Zahl vorhin genannt, 5,5 Millionen legale Waffen. Das wären also ungefähr viermal so viele illegale wie legale Waffen. Aber was man wirklich mal festhalten muss, es scheint ein Kinderspiel zu sein, in Deutschland an scharfe Waffen zu kommen.
Tatsächlich. Bei unseren strengen Waffengesetzen, wie soll das gehen?
Also es gibt gleich mehrere Quellen, zum Beispiel aus Opas Keller. Es gibt immer noch jede Menge Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ich meine, man muss sich vorstellen, 1945, Kriegsende, das war das Chaos. Da hat keiner die Waffen systematisch irgendwie eingesammelt oder gezählt. Also was da irgendwo im Keller verschwunden ist, das kann da bis heute liegen.
Aber das sind doch dann irgendwelche uralten, verrosteten Pistolen, oder nicht?
Ja, wenn es wirklich aus dem Weltkrieg stammt, über 70 Jahre alt, irgendwo im feuchten Keller gelagert oder vielleicht sogar eingebuddelt, man weiß es nicht, da hast du recht. Aber vielleicht hat Opa ja auch noch was anderes, was Neues an die Seite gelegt. Ich habe hier eine Seite aus dem Quellekatalog von 1972. Wer es nicht mehr kennt, das ist so eine Art Amazon auf Papier. Heute undenkbar, aber du konntest damals tatsächlich per Versandhauskatalog scharfe Waffen kaufen. Hier zum Beispiel. Freizeit- und Sportgewehr, halbautomatischer Karabiner, 258 Mark. Damals war allerdings auch gerade der Umbruch. Das erste härtere Waffengesetz in Deutschland stand da an und deshalb auch hier im Katalog ein Hinweis. Langwaffen und Munition bis 31. Dezember 1972 frei verkäuflich, danach nur gegen Vorlage einer behördlichen Bescheinigung. Also da könnte sich mancher wirklich noch eingedeckt haben damals.
Aber komm, das ist doch alles alter Kram. Auch schon 45 Jahre her, wie willst du da auf diese 20 Millionen illegale Waffen kommen?
Okay, wie gesagt, diese Zahl 20 Millionen, die kann man schon anzweifeln. Aber es gibt noch eine Möglichkeit Nummer 3. Hast du schon mal was von Deko-Waffen gehört?
Bekloppte, die sich eine kaputte Kalaschnikow an die Wand hängen.
Nah dran, nur dass das mit dem Kaputt oft nicht stimmt. Oh. Deko-Waffe heißt erstmal, die muss schussunfähig sein. Und wenn du in Deutschland sowas kaufst, dann heißt das wirklich, die kannst du nicht mehr reparieren. Es muss so gemacht sein, da geht nichts mehr. Aber es gibt andere Länder, auch in Europa. Es gibt die offenen Grenzen in Europa. In der Slowakei kann man für wenig Geld Deko-Waffen kaufen und die lassen sich, sagen Experten, innerhalb von einer Stunde wieder schussfähig machen. Mit einfachem Werkzeug aus dem Baumarkt. Also wer Verbrechen plant, der greift im Moment vor allen Dingen zu solchen Waffen. Beispiel die Attentäter, die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris Anfang 2015 überfallen haben. Die haben solche scharf gemachten Deko-Waffen benutzt.
Da frage ich mich, was bringt denn jetzt so eine Sammelaktion, wie sie gerade wieder läuft?
Ja, die Leute, die Waffen abgeben wollen, die irgendwie auch ein schlechtes Gewissen haben, weil sie von Opa da was gefunden haben, die kannst du damit erreichen. Zum Beispiel, dass die eben dann da hingehen und sagen, hör mal Leute, ich habe ein echtes Problem. Und wenn es diese Amnestie, diese Straffreiheit nicht geben würde, hätte ich ein ganz großes Problem, weil für illegalen Waffenbesitz stehen bis zu 5 Jahre Haft an. Also straffrei abgeben heißt dann, die Dinger sind wirklich aus dem Verkehr gezogen, die können nicht mehr in falsche Hände kommen. Jetzt aktuell läuft auch gerade die dritte Aktion dieser Art. Und ich schätze mal, das wird nicht die letzte bleiben.
Jetzt ist die Frage, wie macht man das? Also jemand findet tatsächlich noch eine alte Waffe von Opi im Schrank. Opi ist verstorben, will die jetzt zur Polizei bringen. Ich kann ja aber die nicht einfach in den Rucksack packen, weil das ist ja illegal, eine Waffe mit sich rumzutragen.
Sieht ja auch scheiße aus, wenn da oben der lange Lauf rausguckt. Nee, mach das bloß nicht. Bring das Ding nicht selber zur Polizei, vor allen Dingen, wenn du keine Ahnung davon hast. Vielleicht ist sie auch geladen und da passiert irgendwas. Du kannst wirklich drankommen wegen illegalen Führens einer Waffe. Sicherste Methode, Foto machen, zur Polizei gehen mit dem Foto, damit sie dir auch glauben und sagen, was machen wir jetzt? Und wenn die wahrscheinlich sagen, ach, wir machen mal einen Hausbesuch, wir kommen mal vorbei und holen die ab.
Okay, Jörg Brunsmann, Wirtschaftsexperte von Deutschlandfunk Nova über illegale Waffen, die straffrei zurückgebracht werden können. Und was haben wir gelernt? Jörg hat noch einen Quellekatalog von 1972 zu Hause rumliegen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Oh, geht wieder los, bald. Zumindest seit August ist sie wieder auf der Suche, die Heidi und ihr Team für die neue Staffel. Zu sehen sein wird das Ganze im Fernsehen ab Februar 2018. Warum sprechen wir drüber hier in Deutschlandfunk Nova? Weil man sich momentan bewerben kann übers Netz auf Instagram per Hashtag GNTM2018. Da können Frauen Fotos hochladen, posten. Aber Verena, wenn man da gerade draufklickt, dann sieht das irgendwie anders aus, als sich Heidi Klum das vorgestellt hatte.
Ja, in dem Fotostream von Ich bin GNTM 2018, da sind nämlich jede Menge Bilder von Frauen, auch von ein paar Männern mit der Aufschrift Not Heidi's Girl, weil. Und dann kommen viele Statements, zum Beispiel, Zitat, Mädchen und junge Frauen nicht Anerkennung für erfolgreiches Hungern lernen sollen oder auch einfach, ich bin nicht perfekt und ich arbeite auch nicht dran.
Also dieser Hashtag wird genutzt, um genau eine Anti-Kampagne zu starten. Wer steckt dahinter?
Da steckt das Kollektiv Wolverines. Die wollen mit dieser Aktion vorgehen gegen die Fixierung auf den perfekten Körper und haben daher eine kleine Anleitung auch gegeben, wie sie denn den Instagram-Account von GNTM fotobomben wollen.
Ist jetzt aber auch nicht so ganz so neu, ne, mobil zu machen gegen dieses Format. Also gab es schon seit ein paar Jahren Aktionen zum Beispiel von der Organisation Pink Stinks, ne?
Ja, stimmt. Also neu ist das nicht, aber die Frauen von Wolverines, die äußern sich im Interview mit dem Jetzt-Magazin, dass es eben immer noch eine gute Zeit sei für solche Aktionen und dass es ihnen eigentlich auch gar nicht darum geht, die Macherinnen und die Macher der Sendung zu erreichen, sondern eher die Menschen, die, wie sie sagen, von Sexismus und Lookism betroffen sind, also von der Fixierung auf gutes Aussehen. Und das geht natürlich auf der Fotoplattform ziemlich gut.
Ist eine nette Idee, aber meinst du, dass es echt funktioniert? Also bei denen, die tatsächlich darüber nachdenken, bei so einer Show mitzumachen?
Also ich kann mir das schon vorstellen. Also vor allem, weil neben den vielen Fotos unter dem Hashtag, die man sofort der Aktion zuordnen kann, weil da eben ganz klar steht, ne, Not Heidi's Girl, auch eine ganze Reihe Fotos sind, bei denen du vom Stil eher vermuten würdest, okay, hier bewirbt sich jetzt eine junge Frau wirklich für Germany's Next Topmodel. Aber also ich habe mich davon auch ein bisschen irreleiten lassen. Ich habe dann aber da drauf geklickt. Und dann habe ich gemerkt, oh, das gehört doch auch alles zu Not Heidi's Girl. Und das macht das Ganze dann wieder spannend. Also es sind zum Teil wirklich sehr ästhetische Fotos, wo du denkst, ja, die wollen mitmachen. Mhm. Und tatsächlich musst du aber ganz genau gucken.
Und alle sind irgendwie ein Typ. Also es sind nicht nur unfassbar gut aussehende Frauen dabei, sondern auch normal aussehende Frauen, die genau. Aber ein Typ sind und du denkst sofort, könnte man draufklicken, die könnte sogar mitmachen bei der Show. Wollen sie alle nicht, Not Heidi's Girl. Übrigens, ich glaube, die Quoten haben sowieso auch im vergangenen Jahr schon ein wenig geschwächelt bei Heidi. Ist angezählt.
Schauen wir mal bei der Ausgabe 13.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Soll er es wieder machen? Jupp. Okay. Jupp, macht's. Wird jetzt alles wieder gut? Bayern München könnte einen neuen Trainer gefunden haben, einen neuen alten, sein Name Jupp Heynckes. Genau, der Jupp Heynckes, der 2013 in Rente gegangen ist. Genau der 2013 mit Bayern noch das Triple gewonnen hat. Genau der soll sich das Ganze nochmal antun. Das klingt ein wenig unglaublich, gerade weil Heynckes schon 72 Jahre alt ist. Philipp Köster von den 11 Freunden. Ist der FC Bayern mittlerweile so unattraktiv, dass dieser Verein nur noch einen Rentner verpflichten kann?
Das sehen Sie natürlich beim FC Bayern anders. Dort halten Sie Jupp Heynckes für den großen Architekten des Erfolges 2013, als man die Champions League gewonnen hat und das Triple insgesamt. Also hofft man, dass sich das alte Gefühl, das alte Bayern-Siegergefühl wieder einstellt. Obwohl man natürlich nicht ignorieren kann, dass wir eben 2017 haben und nicht mehr 2013 und die Zeiten sich geändert haben.
Ja. Heynckes ist ja auch nur eine Übergangslösung. Kommt danach der nächste internationale Star-Trainer oder gibt es einen richtigen Neuanfang vielleicht mit einem jungen Trainer wie Julian Nagelsmann aus Hoffenheim?
Wenn man so ein bisschen hört, was so in München geredet wird, dann ist es relativ beschlossene Sache, dass Ende der Saison dann tatsächlich Julian Nagelsmann aus Hoffenheim in Bayern anheuern wird. Uli Hoeneß hält sehr, sehr viel von ihm. Karl Rummenigge hat sich offenbar auch überzeugen lassen. Julian Nagelsmann gilt ja als eine Art Jahrhunderttalent unter den jungen Laptop-Trainern, wie das immer so schön heißt. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Jupp Heynckes erfolglos oder erfolgreich dann abdankt und Julian Nagelsmann übernimmt.
Und Präsident Uli Hoeneß, du hast ihn gerade schon erwähnt, der ist ja ein guter Freund von Jupp Heynckes. Er ist seit einem knappen Jahr wieder Präsident des FC Bayern, nachdem er seine Haftstrafe abgesessen hat. Wie wirkt er momentan als Präsident auf dich?
Er wirkt sehr machtbewusst. Vorher war es ja so, als Uli Hoeneß seine Gefängnisstrafe abgesessen hat, dass Karl Rummenigge der starke Mann im Verein und im Club war. Nun ist es so, dass Uli Hoeneß, glaube ich, relativ burschikos und hemdärmlicher wieder seine Macht durchsetzt. Brazzo, also Hasan Salihamidžić als Sportdirektor, geht auf seinen Posten zurück, genauso wie es jetzt Jupp Heynckes ist, der ja wirklich tatsächlich ein Intimus von Uli Hoeneß ist. Also Uli Hoeneß ist so der starke Mann beim FC Bayern momentan.
Der ist 65. Der Trainer, der jetzt kommt, ist 72. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge ist 62. Hat der FC Bayern vielleicht auch ein wenig einen Generationenwechsel verpasst?
Er hat auf jeden Fall zumindest ein Führungsproblem. Der FC Bayern war immer dann besonders stark, wenn man sich einig war über die Richtung, die man einzuschlagen hat. Momentan kämpfen da zwei Richtungen gegeneinander. Da ist die moderne Richtung um Karl Rummenigge, von seinem Alter mal abgesehen, die Globalisierung will, die will, dass der FC Bayern ein richtiger Weltverein wird. Und auf der anderen Seite eben Uli Hoeneß und die Traditionalisten, die sagen, ja, der FC Bayern muss doch der Volksclub von nebenan bleiben. Das passt momentan nicht richtig zusammen. Und es wäre eigentlich sehr, sehr wünschenswert, dass man sich zumindest auf eine gleiche Linie einigen kann, aber das wird, glaube ich, unter den Altvorderen nicht mehr passieren.
Ist der FC Bayern kein richtiger Weltverein?
Wenn man sich die Umsätze anguckt, dann ist er einer der fünf großen Vereine in der Welt. Wenn man sich anschaut, wie er geführt wird, welche Ziele er verfolgt und mit welchen Methoden er arbeitet, dann ist er eher so eine Mixtur zwischen gewollten Weltverein und leicht provinziellen Strukturen. Er hat sich, glaube ich, noch nicht so richtig entschieden, der FC Bayern, wo er eigentlich hin will. Also will er nach Asien, will er nach Nordamerika, will er der Weltverein sein oder eben doch lieber der Volksclub von nebenan?
Was würden die Fans sagen? Wollen die den großen Weltverein oder lieber die Mannschaft aus der Stadt?
Ich glaube, dass es ganz unterschiedliche Fraktionen unter den Anhängern gibt. Da gibt es, glaube ich, das Sitzplatzpublikum, das sagt, ist doch super, wenn wir noch einen Star sehen und noch einen Star und dann dürfen auch ruhig mal 50, 60, 80, 100 Millionen in die Hand genommen werden. Oder dann gibt es natürlich auch traditionsbewusste Leute, gerade in der Fankurve und am Stehplatzpublikum, die sagen, für uns vor allen Dingen wichtig, dass der FC Bayern seine Identität behält. Also, dass er sich bewusst macht, dass er aus Bayern kommt, dass er aus München kommt, dass man nicht total größenwahnsinnig wird, bloß weil in anderen Vereinen und in anderen Städten katarische Investoren mit Millionen um sich werfen und diese beiden Fronten reiben momentan aneinander.
Und vor dem Hintergrund ist es wahrscheinlich gar nicht so unschlau, Jupp Heynckes zurückzuholen.
Man könnte jetzt natürlich sagen, Jupp Heynckes ist ein Zugeständnis an die Romantiker unter uns, aber ich glaube, es ist die blanke Not. Man hat einfach nicht gewusst, wen man verpflichten sollte. Thomas Tuchel war nicht zu haben als Notlösung bis zum Saisonende. Andere Trainer, die das Format hätten, die großen Bayern-Stars auch zur Raison zu bringen, gab es einfach nicht auf dem Markt. Und dann hat man sich gesagt, da rufen wir einfach mal beim Jupp auf seinem niederrheinischen Bauernhof an und der wird es schon machen für uns.
In Deutschlandfunk Nova, Philipp Köster von 11 Freunde über den neuen alten Trainer des FC Bayern, Jupp Heynckes.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Was für Medikamente werden in Deutschland den gesetzlich Krankenversicherten verschrieben und wie teuer sind die eigentlich? Diese Zahlen veröffentlicht jedes Jahr der Arzneiverordnungsreport. Klingt ein bisschen trocken vielleicht, ist aber ordentlich Zündstoff dahinter. Denn auch in diesem Jahr ist klar, die Ausgaben für Medikamente in Deutschland sind schon wieder angestiegen. Verena von Keitz aus unserem Team, du hast dir das genauer angeguckt.
Ja, der Report ist gestern in Berlin vorgestellt worden und daraus geht hervor, davor, im Jahr 2016, haben die gesetzlichen Krankenkassen 1,4 Milliarden Euro mehr ausgegeben als im Jahr 2015. Insgesamt lagen die Ausgaben für Medikamente bei 38,5 Milliarden Euro. Übrigens so viel wie noch nie. Das sind 3,9% mehr als im Jahr 2015. Und gleichzeitig, ich beschieße dich hier so ein bisschen mit Zahlen, muss jetzt mal durch. Gleichzeitig ist aber die Menge an Verordnungen nur um 2,1% gestiegen.
Es wurden also nicht nur mehr, sondern vor allen Dingen teurere Arzneimittel verordnet.
Das sagt Ulrich Schwabe. Er ist einer der Herausgeber des Arzneiverordnungsreports, Pharmakologe von der Uni Heidelberg. Und dieser Arzneiverordnungsreport, der erscheint ja seit über 30 Jahren, gilt als das unabhängige Standardwerk zu der Frage, was wie in Deutschland an Medikamenten verordnet sind, wird es also ziemlich ernst zu nehmen.
Aber warum wird immer mehr Geld für Medikamente dann ausgegeben?
Also einmal werden zum Beispiel in der Krebstherapie öfter teurere Medikamente eingesetzt. Mhm. Als Beispiel hat Schwabe die Behandlung von Schmerzen durch Tumore genannt. Da sei zum Beispiel Morphin eigentlich der Goldstandard, auch nach WHO-Kriterien. Und das sei außerdem ein sehr günstiges Medikament. Aber der Anteil von Morphin in der Schmerzbehandlung bei Krebs, wenn man sich das mal anguckt, ist in den letzten 20 Jahren von 60% auf 10% gesunken. Stattdessen werden immer teurere Schmerzmittel eingesetzt. Ja,
die vielleicht auch besser wirken.
Das ist halt so ein Trugschluss, ne? Dass neue Medikamente zwangsläufig besser sind. Das Wort neu ist im Zusammenhang mit Medikamenten eigentlich eher mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich auch viel weniger bekannt ist über mögliche Risiken und Nebenwirkungen. Aber dass neue patentgeschützte Medikamente besonders teuer sind, das liegt auch an einer ganz speziellen Sonderregelung, die es in Deutschland gibt und in anderen europäischen Ländern nicht. Hersteller dürfen nämlich neue Medikamente, die gerade von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassen worden sind, auf dem deutschen Markt ein Jahr lang so teuer verkaufen, wie sie wollen. Also sie können da irgendwelche Mondpreise festlegen und erst nach einem Jahr müssen sie dann mit den Krankenkassen Preise aushandeln, die am tatsächlichen Nutzen des Präparats orientiert sind.
Das klingt kompliziert.
Ja, wird vielleicht ein bisschen deutlicher mit einem konkreten Beispiel aus dem Jahr 2014, 2015. Das hat Ulrich Schwabe auch jetzt im aktuellen Zusammenhang genannt.
Das schlimmste Beispiel für eine solche Preisstrategie im ersten Jahr ist das Multiple Sklerosemittel Tecfidera. Es kam in Deutschland mit einem 80% höheren Preis als in den Niederlanden auf dem Markt. Nach einem Jahr hat der Hersteller dann eine Preissenkung um fast 50% akzeptiert.
Also nach einem Jahr hat sich der Hersteller darauf eingelassen, dass er dann nur noch die Hälfte kriegt für das Medikament.
Ja, genau. Und das hatte damit zu tun, dass der gemeinsame Bundesausschuss, das ist das Gremium, das entscheidet, welche Medikamente und Therapien von den Krankenkassen übernommen werden und welche nicht. Also, dass der gesagt hat, dass dieses Medikament gegen Multiple Sklerose gar keinen Zusatznutzen belegt hat durch Studien im Vergleich zu schon existierenden MS-Medikamenten. Und naja, dann hat halt der Hersteller gesagt bei den Preisverhandlungen, ja, okay, dann gehen wir ein bisschen runter, hat klein beigegeben. Aber es bleibt dabei, im ersten Jahr hat dieses Medikament tatsächlich den doppelten Preis eingebracht.
Die GKV musste also für Tecfidera im ersten Jahr 104 Millionen Euro mehr zahlen, als es wert war.
Also die GKV, gesetzliche Krankenversicherung, musste da mehr Geld löhnen. Und das heißt de facto, wir, die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen, haben wirklich zu viel bezahlt.
Ich bin auch gesetzlich versichert. Kann ich denn selbst was dagegen machen als Versicherter, dass immer mehr Geld ausgegeben wird für Medikamente? Also worauf kann ich achten?
Ja, du kannst deinen Arzt zum Beispiel fragen, ob er dir zum Beispiel statt teurer Originalmedikamente eher ein Generikum, also ein Nachahmermedikament verschreibt, das den gleichen Wirkstoff enthält und genauso wirksam ist, aber in der Regel sehr viel billiger ist. Mhm. Und du kannst natürlich auch immer deinen Arzt löchern, ob denn das tolle neue Medikament, das er dir vielleicht verschreiben will, ob der Nutzen dafür wirklich gut belegt ist und ob es nicht vielleicht auch ein altbewährtes Medikament gibt, das schon lange auf dem Markt ist, das genauso gut wirkt. Das ist nämlich in der Regel günstiger und oft eben auch sicherer.
Der aktuelle Arzneiverordnungsreport ist da und zeigt offenbar, bezahlen wir zu viel Geld für Medikamente in Deutschland.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn die Region nicht so will, wie die Regierung das gerne hätte, dann wird sie eben mundtot gemacht, die Region. Ganz so krass ist es nicht, wie ich das hier in Deutschlandfunk Nova gerade raushaue, aber fast, ne? Also das spanische Verfassungsgericht hat die geplante Sitzung des katalanischen Regionalparlaments am kommenden Montag verboten. Der Grund ist, bei dieser Sitzung könnte die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen werden. Das jedenfalls befürchten die Richter. in Madrid. Und damit ist der Ton zwischen der Zentralregierung und der katalanischen Regionalregierung noch ein bisschen schärfer geworden. Deutschlandfunk Nova-Reporter Marc Koch in Spanien. Was genau hat das Verfassungsgericht da entschieden?
Das Verfassungsgericht hat einen Artikel aus der Verfassung zur Grundlage genommen und hat gesagt, diese Sitzung, die das katalanische Parlament am Montag abhalten möchte, ist dergestalt, dass sie schweren oder gar nicht mehr zu reparierenden Schaden an die Verfassung und das Verfassungsrecht legt, und deswegen ist sie einfach verboten worden. Das Verfassungsgericht kann das machen, weil es angerufen worden ist mit einem sogenannten juristischen Hilferuf, so heißt das wirklich verfassungsrechtlich, und hat eben jetzt so entschieden, und es scheint offensichtlich seine Entscheidung auch sehr, sehr genau überlegt zu haben und sie sehr ernst zu meinen. Denn ursprünglich hätte dieser Spruch von einer unteren Kammer des Verfassungsgerichtes gefällt werden sollen. Dann hat sich aber das komplette Gericht getroffen, also alle Richter, und haben einstimmig dieses Urteil gefällt und haben es schriftlich der Parlamentspräsidentin von Katalonien überreicht und haben auch schriftlich darauf hingewiesen, welche Konsequenzen es hat, wenn gegen dieses Verbot verstoßen wird, wenn das Parlament also wirklich tagt und dann seine Unabhängigkeit erklären möchte.
Welche Konsequenzen wären das?
Das sind juristische Konsequenzen, die bis hin zu sehr langen Haftstrafen reichen können, und zwar für alle, die diese Sitzung einberufen haben, das wäre dann die katalanische Regionalregierung, und alle, die Erfolge geleistet haben, das wären im Wesentlichen die beiden separatistischen Parteien, die ja diesen ganzen Abhängigkeitsstreit vom Zaun getreten haben.
Wer hat denn da um Hilfe gerufen? Also von wem stammt der Antrag für die Eilentscheidung des Verfassungsgerichts?
Dieser Hilferuf stammt von der Regionalpartei der spanischen Sozialisten, also den katalanischen Sozialisten, die gesagt haben, wenn diese Sitzung stattfindet und wir da eingeladen werden, dann müssen wir da ja eigentlich hingehen, weil wir ja Abgeordnete sind, die zu Sitzungen gehen. Aber wenn wir da hingehen, begehen wir einen Verfassungsbruch, denn es soll über das Resultat der Volksabstimmung gesprochen werden und die Konsequenzen. Und das hieße natürlich die Erklärung der Unabhängigkeit. Das würde aber ihr Ansehen als Verfassungsorgan und als Parlamentarier so sehr beschädigen, dass sie das nicht machen können. Und daher eben dieser Hilferuf an das Verfassungsgericht.
Gibt es schon Signale, ob sich die Katalanen, also jetzt der Regionalregierung, an dieses Urteil halten wollen?
Nein, die gibt es nicht. Also es hat erstaunlicherweise in Katalonien niemand, weder in der katalanischen Regionalregierung noch die Menschen auf der Straße noch Institutionen und Verbände auf dieses Urteil reagiert. Ich nehme an, deswegen, weil sie noch nicht genau wissen, was sie tun sollen. Denn in der Tat meint es das Verfassungsgericht sehr ernst. Und vielleicht hat es auch schon eine gewisse Wirkung erzielt, denn wir haben gerade von der katalanischen Verwaltung bestätigt bekommen, dass der Ministerpräsident, dass Carles Puigdemont, morgen Abend für 18 Uhr eine unabhängige Kommission einberufen will, um mit ihr über das weitere Vorgehen zu reden. Also er meint mit unabhängig offensichtlich nicht Leute, die zu den Separatisten gehören, sondern offensichtlich eine Repräsentanz, der mehrere Parlamentsmitglieder und Fraktionen angehören. Mhm. Und das lässt natürlich jetzt für wilde Spekulationen jeden Weg offen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldet gerade, sie habe erfahren, dass möglicherweise diese Unabhängigkeitserklärung verschoben wird, erstmal auf Eis gelegt wird und ein Verhandlungsweg gesucht wird. Das wäre natürlich ein Ding.
Der EU-Kommissar Günther Oettinger, der hat ja heute sogar von einem Bürgerkrieg mitten in Europa gewarnt. Also relativ scharfe Worte. Ihr Spanien-Korrespondenten, ihr seid seit Tagen da mittendrin. Ist das nach eurer Einschätzung tatsächlich eine realistische Gefahr?
Also ich würde das nicht ausschließen. Diese Diskussion wird mit einer Härte und einer Aggression geführt und auch einer Irrationalität zum Teil, die sich gar keinen Argumenten mehr zugänglich macht, dass man gar keinen anderen Lösungsweg, man sieht förmlich, wie das hinbrodelt zu einem Gewaltausbruch. Wir haben hier in Madrid die Fassaden der Häuser, von Privathäusern vollhängen mit spanischen Fahnen. An jedem Balkon hängt eine Fahne runter, so wie die katalanische Fahne überall in Barcelona in der Innenstadt hängt. Also da ist schon ziemlich viel Dampf im Kessel. Ich glaube, das merkt aber auch alle Beteiligten, weil man doch jetzt aus sehr vielen Ecken hört, man möge sich doch bitte hinsetzen und nochmal miteinander reden und nach anderen Lösungswegen suchen. Eine der größten und einflussreichsten Gewerkschaften, die Comisiones Obreros, haben heute gesagt, komm, setzt euch hin, wir müssen nochmal reden. Der Fußballverein Barça, der ja ein Symbol für den katalanischen Nationalismus auch ist, hat gesagt, ihr müsst einen Verhandlungsweg finden. Also es fürchten offensichtlich sehr viele Menschen, dass das doch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen könnte, die wir so in Europa schon lange nicht mehr gesehen haben.
Und das ist eigentlich immer eine gute Idee. Kommt, setzt euch mal hin, wir müssen reden. In Deutschlandfunk Nova, Marc Koch in Madrid. Danke.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das Datum für die Konstituierung des Bundestages steht. Es ist der 24. Oktober, der letztmögliche Termin. Und die spannende Frage ist ja, wie werden die Fraktionen sitzen? Ist ein großes Streitthema, habt ihr auch schon bei uns gehört. Die FDP möchte zum Beispiel nicht zwischen AfD und Union sitzen. Tja, aber was macht man denn da jetzt? Und gibt es überhaupt die perfekte Sitzordnung? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Magdalena, wie wichtig ist es denn, neben wem ich sitze, sei es im Studium oder in der Schule oder auf der Arbeit?
Naja, schon ziemlich wichtig, ne? Also das kennen wir ja wohl alle. Reicht ja schon aus, wenn man mal neben irgendjemandem im Bus sitzt, der einem nicht so ganz sympathisch ist. Da weiß man nur, man kann gleich wieder aussteigen. Und in Meetings zum Beispiel oder eben in Plenarsälen gibt die Sitzordnung sogar viel Aufschluss darüber, wer das Wort ergreifen kann oder wer von seiner Position aus eher Schwierigkeiten damit haben könnte. Ein internationales Architekturgremium hat jahrelang die Sitzanordnung und Architektur in den Parlamenten aller 193 UNO-Länder untersucht und festgestellt, dass es dort so fünf gängige Anordnungen gibt. Also am häufigsten wird der Halbkreis gewählt, ist in Deutschland ja auch so, und diese Form kennen wir ja schon aus der Antike und die hat sich bewährt, denn der Halbkreis vermittelt das Gefühl von Einheit. Alle können sich angucken, haben den gleichen Mittelpunkt, also der ist gut geeignet für Abstimmungen und Feedbackrunden.
Ich finde ja Gegenübersitzen eigentlich super. Oder so Hufeisen gibt es ja auch, ne?
Genau, ja, das Hufeisen ist ja eher so die diplomatische Variante, wenn viele Menschen mit verschiedenen Meinungen aufeinandertreffen, weil dann ein gewisser Abstand zueinander herrscht. Australien oder Malaysia nutzen diese Form zum Beispiel im Parlament. Kreisförmig, finde ich auch interessant, wird nur von 9 Parlamenten in der UNO genutzt. Und im Düsseldorfer Landtag ist das so. Mhm. Und hier herrscht das Gefühl vor, wir sind alle auf Augenhöhe. Es gibt keinen zentralen Mittelpunkt, niemand hat einen besonderen Vorteil durch die Sitzanordnung. Ja, und das bietet sich eben an, auch für Brainstormings, ja, und friedliche Diskussionen.
Was ist denn mit dem sogenannten British Model? Also das kennen wir ja aus UK, ein alter, holzvertäfelter Saal mit grünen Bänken gegenüberliegend.
Genau. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so cool. Diese Idee stammt ja noch aus dem 13. Jahrhundert, wo man noch etwas kämpferischer drauf war. Und eben im britischen Unterhaus sitzen sich ja Regierung und Opposition auf diesen grünen Bänken, die so treppenartig ansteigen, gegenüber. Und vor den ersten beiden Reihen sind ja rote Linien aufgemalt und der Abstand dazwischen bemisst sich als 2 Degenlängen. Soll also an die Zeit erinnern, als Waffengewalt noch als Mittel der Auseinandersetzung erlaubt war. Ich finde, da kommt jetzt nicht so ein richtiges Einheitsgefühl zustande. Kommen wir mal zum Schluss noch zur parlamentarischen Bestuhlung, also der Sitzordnung im Klassenzimmer-Style. Fun Fact hierbei, das Gremium, das diese Sitzordnungen in den UNO-Ländern untersucht hatte, fand heraus, dass diese Sitzanordnung, Stichwort Frontalunterricht, häufig in Ländern eingesetzt wird, die auch ja nicht so für ihre Demokratiefreundlichkeit bekannt sind. Also Russland, China oder Nordkorea fahren die Schiene, zuhören, nicht mitmachen.
Apropos Frontalunterricht, was sind denn die Tricks der Lehrer an den Schulen, um Streithähne oder auch so Störenfriede auseinanderzuhalten, zu bändigen? Die müssen sich doch eigentlich mit perfekten Sitzordnungen auskennen, oder nicht?
Natürlich hat da jeder Lehrer seine eigene Methode von Ausgrenzen, Wegsetzen bis hin zu den pädagogischeren, spielerischen Belohnungsgeschichten. Wer brav war, erhält etwas. Ich habe vorhin mit Berlins Superlehrer telefoniert. Dirk Stötze ist zwar inzwischen in Rente, hat aber 2014 mit diesem Songcover für kleine Furore gesorgt.
Super Schule, super coole, super nette, super Kids.
Ah, daher Superlehrer. Und was sagt dieser Superlehrer, der Pädagoge, zur besten Sitzanordnung ever?
Naja, wenig überraschend, meint Dirk Stötzer.
Die perfekte Sitzanordnung gibt es sicherlich nicht. Ich denke, dass die Schüler und Schülerinnen sich selbst organisieren. Und wenn man das als Klassenlehrer vernünftig organisiert, dann werden auch die Probleme, die es zwischen Schülern gibt, offen angesprochen. Und daraus hat sich bei mir, aus meiner Erfahrung, immer dann auch eine sinnvolle und fruchtbare Sitzordnung ergeben.
Naja, vielleicht könnte ja auch das folgende Experiment helfen, dass die AfD doch noch Freundschaften schließen kann. Forscher der Uni Leipzig haben mal einen ganzen Jahrgang von 9 Psychologiestudenten vor der ersten Vorlesung abgefangen und ihnen dann per Los einen Sitzplatz zugeteilt. Mhm. Ein Jahr später kam dann bei der Befragung heraus, dass die Studenten besser mit ihren willkürlichen Sitznachbarn befreundet waren oder eben auch mit allen aus dieser Reihe als mit anderen Kommilitonen. Ist jetzt nicht so überraschend, aber zeigt ganz gut, wie sehr auch der Zufall bei Freundschaften eine Rolle spielt und ja, ganz unabhängig von Freundeskreisen oder sozialen Gefügen dann auch wirklich Freundschaften entstehen können.
Na, da werden vielleicht dann doch noch der kleine Christian und der ältere Alexander Freunde im Parlament. Dankeschön, Magdalena Bienert in Berlin.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und die Menschen in der Karibik, die Irma und Maria erlebt haben, die würden wahrscheinlich sagen, das, was ihr da habt in Deutschland momentan, ist ein laues Lüftchen. Aber auch dieses laue Lüftchen, das Sturmtief Xavier, ja, ich spreche es französisch aus, Xavier, wie findest du das, Verena, ist okay?
Ja.
So, Xavier. Okay. Wie sagt man dort?
Ich weiß es auch nicht. Xavier. Oh nein.
Naidu. Auf jeden Fall hat es Folgen. Der Bahnverkehr in Norddeutschland ist lahmgelegt in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen. Da hat die Deutsche Bahn den Betrieb eingestellt und auch in Hamburg fahren keine S-Bahnen. In Berlin gibt es auch Probleme. Jürgen Vollmer von wetteronline.de. Ist es hauptsächlich der Norden Deutschlands, der heute von diesem Sturm betroffen ist?
Ja, fast ausschließlich sogar. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher, schmaler Korridor von etwa 100 Kilometern Breite, im Osten ein bisschen mehr, fast 150. Der hat sich vom Emsland kommen, von der Nordsee über Ostfriesland, Emsland, quer über das mittlere Niedersachsen, dann über den Nordteil von Sachsen-Anhalt und aktuell über Brandenburg und dort zentral, über den Raum Berlin bis zur Oder hin erstreckt. Und dort verschwindet er auch aktuell gerade.
Aber so richtig windstill war es hier bei uns auch nicht. War aber nicht gefährlich, oder?
Nee, wir hatten also in den meisten Teilen Deutschlands ordentlich Böen. Das ging auch schon mal bis zum stürmischen Böenbereich oder auch mal Sturmböen. Aber was da im Norden passiert ist, da sind wir richtig raufgegangen auf orkanartige Böen und sogar auf Orkanböen, speziell im Raum Berlin. Und überall dort, wo in Schauern dann diese starken Böen aus der Höhe mit runtergemischt worden sind, in diesem Korridor, den ich gerade genannt habe, da hat es dann natürlich reihenweise die Bäume umgelegt, denn die haben die Belastungen einfach nicht mehr ausgehalten.
Auf dem Brocken, da hat es mit Geschwindigkeiten von 176 Kilometern pro Stunde richtig gestürmt. Ist das schon ein ordentlicher Wert, 176?
Das ist ICE-Tempo. Man kann ja die Fenster da nicht mehr aufmachen, aber wenn man den Kopf raushalten könnte, da kann man sich eine Vorstellung von machen, was da oben los war. 176 km/h, das ist wirklich eine Hausnummer und die macht auch einem schwachen Hurricane durchaus Konkurrenz.
Der Bahnverkehr, also in Norddeutschland, Berlin, zum Teil eingestellt worden. Du hast im Vorgespräch gesagt, Schuld daran sind Laubbäume. Warum?
Ja, ganz einfach deswegen. Die meisten Herbst- oder Winterstürme kommen zu Zeiten, wenn das Laub von den Bäumen in der Regel schon gefallen ist. Dann kann der Wind so richtig schön durch die Zweige und die Äste durchfliegen und hat wenig Angriffsfläche. Das ist in diesem Jahr jetzt anders, weil es relativ früh diesen starken, kleinräumigen, aber sehr starken Sturm gegeben hat. Die Bäume haben noch ihr Laub und damit geben die dem Wind einen richtig großen Widerstand, den sie dem entgegenhalten. Der Winddruck addiert sich, der Wind kann nicht zwischen dem Geäst durch, also drückt er auf den Baum als Ganzes. Und das ist natürlich jetzt eine Geschichte, die haut die Bäume um, das halten die nicht aus. So viel Kraft haben die einfach nicht mehr im Wurzelwerk.
Dann liegen sie auf den Gleisen oder eben auch auf den Straßen. Stand jetzt 19.24 Uhr, du hast schon gesagt, es ist abgeschwächt. Welche Region in Deutschland kann es noch ein wenig treffen?
Also letzte schwere Sturmböen, orkanartige Böen hat es aktuell noch östlich von Berlin, so Richtung Oder und zur Niederlausitz runter. Da hatten wir auch in der letzten Stunde nochmal eine Orkanböe und zwar speziell im Osten von Brandenburg, wie gesagt. Das Ganze zieht aber jetzt sehr schnell ab. Sehr schnell, das hat man überall gemerkt, wo es richtig stark gestürmt hat. Da ist der Wind nämlich innerhalb von ein, zwei Stunden ist er wieder runtergegangen auf normal, naja, ruppig, okay, immer noch nicht wirklich schön, aber eben auch nicht mehr gefährlich für die Pflanzen. Und das wird jetzt auch im Osten passieren. Der Sturm wird verschwinden innerhalb der nächsten zwei Stunden. Und dann haben wir in ganz Deutschland wieder, naja, ruppigen Wind, wenn ein Schauer durchzieht oder auch relativ wenig Wind abseits dieser Schauer.
Aber Schauer sind noch dabei, also alle, die heute Abend im Fahrrad noch irgendwo hinfahren müssen oder nach Hause fahren wollen, die werden zum Teil noch nass, ne?
Das sicher und man muss also ein bisschen einfach aufpassen, aber auch diese Schauer, die ziehen ja schnell, das heißt, es lohnt sich. Wenn man von einem Schauer erwischt wird, eben kurz irgendwo unterstellen, in einer Viertelstunde ist das in der Regel auch schon wieder vorbei.
Betrifft dich, Verena, heute Abend. Hast du gehört?
Ja, Fahrradfahren.
Aber sie hat eine komplette Regenmundtour dabei. Ist immer von oben bis
und
unten eingepackt.
Und sogar Stulpen über den Schuhen.
Hey,
das ist perfekt.
Profi. Genau so professionell wie Jürgen Vollmer von wetteronline.de in Deutschlandfunk Nova. Dankeschön.
Tschüss.
Schönen Abend, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Mikroorganismen können für einen See im Zweifel wie ein großer Mixer wirken. Forscher aus der Schweiz kommen in einer Studie zu dem Ergebnis, dass Bakterien einen See durchmischen können. Das war in Studien bisher immer widerlegt worden. Denn auch wenn es viele Bakterien sind, die Wirbel ihrer Schwimmbewegung sind so winzig, dass sie die Wasserschichten in einem See nicht durcheinander bringen können. Die trennen sich in der Regel zum Beispiel durch verschiedene Temperaturen oder Salz im Wasser. Die Schweizer Forscher sagen jetzt, Bakterien mischen das Wasser doch. Zwar nicht durchs Schwimmen, aber durch ihre Existenz. Sind die Mikroorganismen nämlich schwerer als Wasser, erhöhen sie dadurch die Dichte. Befinden sich an einer Stelle besonders viele dieser Organismen im Wasser, wird es da schwerer und sinkt ab. Also das Wasser wird durchmischt. Die Forscher hatten das Prinzip erst im Labor nachgewiesen und jetzt auch in einem See in Tessin. Bei diesem Papier bekommt der Begriff Hörbuch möglicherweise eine ganz neue Bedeutung. Forscher der Technischen Universität Chemnitz haben ein Papier entwickelt, mit dem sich Sounds abspielen lassen. Es kann bedruckt werden und dient dabei gleichzeitig als Lautsprecher. Ihre Entwicklung ist nicht ganz neu. Erste Modelle von Büchern mit ihrem Spezialpapier hatten die Forscher schon vor 2 Jahren vorgestellt. Doch diese waren noch etwas klobig. Jetzt allerdings sollen Bücher mit Lautsprecherpapier nicht mehr von normalen Büchern zu unterscheiden sein. Das Papier funktioniert durch 2 Schichten Elektroden auf einem Polymer, die auf normales Papier gedruckt werden. Dazwischen kommt nach Angaben der Forscher noch eine Schicht, die piezoelektrisch ist. Sie setzt das Papier in Schwingung und sorgt so für den Sound. Die Elektronik für das Ganze sitzt im Buchdeckel. Vor allem an dieser Stelle haben die Forscher weitergearbeitet. Schmetterlinge. So viele, dass sie auf dem Wetterradar auftauchen. In Denver in den USA hat der Wetterdienst eine Wolke aus Schmetterlingen ausgemacht, die mehr als 100 Kilometer lang ist. Meteorologen hielten die Wolke erst für einen großen Vogelschwarm. Um herauszufinden, welche, postete der Wetterdienst die Bilder bei Twitter. Dort berichteten Menschen dann, Schmetterlinge zu sehen. Dabei soll es sich um Distelfalter gehandelt haben, die sich mit Wind treiben ließen. Es ist nicht das erste Mal, dass Schmetterlinge auf Radarschirmen auftauchen. Allerdings war ihre Zahl dieses Mal wohl ungewöhnlich groß.
Deutschlandfunk Nova.
Kazuo Ishiguro. Diese Woche ist ja Nobelpreiswoche und heute wurde bekannt gegeben, dass der Literaturnobelpreis an Kazuo Ishiguro geht. An wen? An Kazuo Ishiguro. Wir lassen uns mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, wer das genau ist. Von Ute Hentschel, Buchhändlerin in Burscheid. Ute, wer ist Kazuo Ishiguro? Was hat er geschrieben?
Also ich kenne ihn eigentlich nur aus seinem Buch, was schon viel älter ist, Was vom Tage übrig blieb. Das habe ich gelesen und dann habe ich auch die Verfilmung gesehen mit, ich glaube, Emma Thompson und Anthony Hopkins. Und das war ein sehr schöner, melancholischer Film und auch das Buch, ein ganz ruhiges, melancholisches Buch über ja verpasste Lebenschancen, zur falschen Zeit nicht das Richtige tun. Hm. Ja, genau.
Aber bei diesem Namen erwartet man ja möglicherweise japanische oder fernöstliche Literatur. Der Mann heißt Kazuo Ishiguro.
Genau.
Der neue Nobelpreisträger, der beschreibt ja aber eher in seinen Büchern das englische Landleben, den Adel inklusive Nieselregen und Melancholie.
Genau, also ein typisch englischer Autor sozusagen. Und der ganz offensichtlich, also ich habe nur 2 Bücher von ihm gelesen und das ist auch schon irgendwie 20 Jahre her, der wohl ganz typisch eben englische Stimmung einfängt, englische Melancholie und auch ganz ruhige, schon auch ein bisschen melancholisch, aber nicht irgendwie depressiv schreibt. Hm. Sondern auch wenn in diesem Buch, Was vom Tage übrig blieb, die beiden Hauptfiguren am Ende nicht zueinander kommen und ihr ganzes Leben lang sozusagen eine vertane Chance ist, zueinander zu finden, ist es trotzdem kein Buch, was einen traurig zurücklässt, sondern man ist doch irgendwie, man hat so eine Gelassenheit nach Lektüre, dass man denkt, ja, manchmal ist das Leben halt so.
Dass man sich damit abfindet, dass man sagt, ja, er beschreibt im Prinzip die Realität, manchmal ist es einfach so, dann klappt's nicht.
Genau. Genau, und das eben mit sehr schöner Sprache und einer sehr schönen Stimmung. Und wenn man dann noch so die Bilder des Films, die das Ganze wirklich kongenial, wie ich finde, eingefangen haben, die ganze Stimmung des Buches, ja, dann ist es schon auch eine runde Sache und man ist trotzdem mit dem Verlauf der Dinge zufrieden, so wie sie sind.
Jetzt hat es bei ihm geklappt. Kazuo Ishiguro gewinnt den Literaturnobelpreis. Wie ist das bei euch Buchhändlern? Gebt ihr vorher Wetten ab, wer den Nobelpreis in diesem Jahr bekommen könnte? Auf wen hättest du getippt?
Also ich selber gebe da keine Wetten ab, weil man nie richtig tippt. Also jedes Mal, wenn man denkt, also jetzt hätte es doch oder er oder sie jetzt wirklich mal verdient. In den vergangenen Jahren war das ja immer so, dass am Ende was völlig anderes rauskam, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hatte. Bei Ishiguro ist es ja so, dass auf jeden Fall ein Autor ist, der viel gelesen wird auch. Ne? Ja. Also das letzte Buch ist ja schon eine Zeit lang her, dass das gekommen ist. Aber das wäre jetzt mal auch ein Autor, den man, da sind die Buchhändler natürlich wieder froh, gut verkaufen kann.
Ja.
Ne, weil er einfach auch schon anspruchsvoll literarisch gute Bücher, aber eben auch lesbare Bücher schreibt.
Hast du das Buch schon rausgeholt und nach vorne ins Schaufenster gestellt?
Nee, also wir haben leider nichts mehr da. Und wir haben natürlich sofort probiert, was zu bestellen. Also die Kosten sind, sobald der Name bekannt ist, sind die Grossisten ausverkauft und die Verlage jubeln natürlich, aber sind dann auch ganz hektisch, weil es meistens ja ein Autor ist, der nicht so der super, super Bestseller ist, von dem man da nicht irgendwie 3 Euro Paletten Bücher liegen hat. Und jetzt wird auch der Verlag, die werden halt jetzt in Windeseile nachdrucken. Also wir haben jetzt was bestellt, mal gucken, wann wir es kriegen. Aber es ist immer so. Also Literatur- und Nobelpreisträger, das dauert 2 Sekunden, dann sind die komplett ausverkauft in ganz Deutschland.
Buchhändlerin aus Burscheid, Ute Hentschel, zum Literaturpreisträger Kazuo Ishiguro.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Jetzt stellt euch mal gerade bitte vor, ihr seid auf dem Nachhauseweg und da liegt was auf der Straße. Es sieht aus wie ein fetter Baumstamm, kann ja sein, war ja recht stürmisch heute. Aber es ist kein Baumstamm, es ist eine sehr große, fette Würgeschlange. Was macht ihr da? Vielleicht besser nicht versuchen, sie zur Seite zu räumen. Ist aber so passiert, natürlich nicht hier bei uns in Deutschland, sondern in Indonesien, Verena von Keitz.
Ja, auf der Insel Sumatra, so berichtet die Nachrichtenagentur AFP und auch die BBC. Da war ein 37 Jahre alter Mann mit dem Moped auf einer Straße unterwegs, neben einer Palmölplantage. Und da lag dann plötzlich diese riesige Python-Schlange von 7,80 Meter Länge auf der Straße. Und er hat versucht, sie zu fangen. Warum genau, ist nicht klar. Es waren nach Berichten noch andere Leute wohl anwesend, die sich möglicherweise nicht weiter trauten wegen der Schlange und Angst hatten. Dass jetzt aber dieser Mensch versucht hat, diese Schlange zu fangen, das hat sich das Viech natürlich nicht gefallen lassen, hat ihn dann angegriffen und sich erstmal in seinem linken Arm verbissen.
Oh Gott, und dann?
Dann sind schnell zum Glück andere Dorfbewohner zur Hilfe gekommen, haben die Schlange getötet und ihn befreien können. Der Mann kam aber ins Krankenhaus, weil die Schlange fast seinen Arm abgetrennt hatte, also es war schon eine schwere Verletzung. Die restlichen Dorfbewohner, und davon gibt es auch viele Bilder im Netz, haben aber dann ein großes Festmahl veranstaltet, weil so 7,80 Meter Schlange, da kann man irgendwie schon mal sich das schmecken lassen, haben die Schlange erstmal so aufgehängt, dann später in Stücke geschnitten, gebraten und gegessen. Also in der Region ist Schlangenfleisch auch tatsächlich sehr beliebt und es ist üblich, dass man das isst.
Sind alle satt geworden wahrscheinlich bei so einer Riesenschlange. Passiert das denn öfter, dass da solche Riesenschlangen auf der Straße rumliegen?
Ja, anscheinend ist es nicht ungewöhnlich. Die sind sehr verbreitet in verschiedenen Teilen von Indonesien. Und ein offizieller Vertreter des Distrikts sagte auch der BBC, dass es pro Jahr in der Region so 10 Sichtungen von großen Pythons gibt. Aber nicht, weil die jetzt auf der Suche nach Menschenfleisch wären. Oder so. Es gab ja vor einem halben Jahr mal so eine Meldung, dass tatsächlich eine Schlange gefunden wurde, die einen Mann
einen Bauern gefressen
hatte. Aber in der Regel sind die da unterwegs, weil auf den Palmölplantagen ziemlich viele Mäuse unterwegs sind und die jagen die Pythons gern. Und es ist einfach grundsätzlich immer eine schlechte Idee, eine Python, der man begegnet, irgendwie zu nahe zu kommen, sie zur Seite schieben zu wollen, sie in einen Sack zu stecken oder sonst irgendwie was, weil die sich natürlich wehren.
Ja, und wenn man eine Schlange auf dem Arm hatte, vielleicht sogar nur so eine kleine 1,50 Meter Schlange, der weiß, was die für eine Kraft haben. Und bei einer fast 8 Meter langen Schlange, das ist, du hast keine Chance. Es geht einfach nicht. Die haben so eine Kraft. Eine Python-Schlange auf Sumatra, die wollte sich nicht von der Straße räumen lassen. Ende für alle Beteiligten, ist nicht so toll. Die Schlange lebt nicht mehr. Ist als Steak geendet für viele Dorfbewohner und der Mopedfahrer liegt im Krankenhaus.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir freuen uns ja schon auf die Partie Syrien gegen die USA. Denn tatsächlich könnte sich Syrien zum ersten Mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Auf der einen Seite ein Fußballwunder, auf der anderen Seite eine Geschichte, die perfekt in die Propaganda von Syriens Diktator Assad passt. Heute hat die Mannschaft gegen Australien gespielt, 1:1, das ist die Quali. Und die Mannschaft hat damit weiter Chancen. Carsten Kühntop, unser Korrespondent in Kairo, hat sich dieses Team mal genauer angeschaut. Carsten, wie nutzt denn das Regime in Damaskus den Erfolg des Teams?
Also sowohl die Regierung als auch der syrische Fußballverband tun beide so, dass das alles eins ist. Dass also das Team Syrien ein Team Assad ist sozusagen. Zum Beispiel müssen die Spieler regelmäßig auftreten mit T-Shirts, wo vorne Assads Konterfei drauf ist. Oder sie müssen bei Solidaritätsdemos mitmarschieren. Dann die Verbandsfunktionäre. Selbst wenn sie vor der Presse im Ausland sind, dann kommt es vor, dass die ungefragt Hohelieder anstimmen auf den Diktator. Diktator. Also ganz klar, die Regierung und der syrische Fußballverband tun so, als sei der Erfolg des syrischen Fußballs derzeit eben auch ein Erfolg des Präsidenten Assad und umgekehrt.
Sind die Spieler alle Assad-Fans? Sind also nur regimetreue Spieler in dieser Nationalmannschaft?
Man weiß es natürlich nicht ganz genau, wo jeder einzelne Spieler steht. Das wissen wir schon. Es gibt Spieler, die ganz klar loyal gegenüber Assad sind. Aber es gibt auch zwei sehr berühmte Fälle. Da ist das nicht so. Das ist zum einen Omar al-Sommer und das ist Firas al-Khatib. Das sind zwei sehr bekannte Stürmer. Die sind vor 5 Jahren unter Protest aus der Nationalelf rausgegangen, sind ins Ausland gegangen und haben das auch wirklich publiziert. Und beide sind jetzt dieses Jahr wiedergekommen, spielen jetzt wieder, reden nicht mehr über Politik, haben auch nicht gesagt, warum sie jetzt wieder da sind, kann man nur spekulieren. Aber es ist ganz klar, dass das natürlich Assad und dem Verband, das hat denen natürlich hervorragend gepasst und war ein Propagandacoup, dass die beiden jetzt wieder dabei sind.
Spekulieren heißt, wir sprechen hier von Unterdrucksetzen, indem man sagt, ah, vielleicht könnte ja deinem Familienmitglied XY was passieren, oder?
Ja, also bei Firas al-Khatib weiß man schon, der hat schon davon gesprochen mal, dass er halt seit Jahren seine Familie und seine Eltern nicht gesehen hat. Dass das wahrscheinlich schon sehr an ihm genagt hat, sie so lange nicht gesehen zu haben und dass er sie jetzt wieder sehen wollte. Und er hat dann auch in einem Interview gesagt, bevor er zurückgekommen ist, kurz zuvor hat er gesagt, naja, die Situation in Syrien ist jetzt eine andere. Es gibt jetzt nicht mehr nur einen oder zwei Killer, sondern es gibt mehrere und ich hasse sie alle. Und er hat aber, seitdem er dann zurückgekehrt ist, sich nicht mehr geäußert. Aber scheint so zu sein, dass es wahrscheinlich wirklich der persönliche Druck war. Einfach, er wollte jetzt seine Leute wiedersehen, seine Familie wahrscheinlich.
Ist denn bekannt, was regimekritischen Spielern passiert ist?
Ein Sportjournalist aus Aleppo, der hat versucht, das zu dokumentieren. Anas Amo heißt er. Und der hat Unterlagen zusammengestellt, die seinen Aussagen nach beweisen, dass Regierungskräfte mindestens 38 Fußballprofis getötet haben. Der hat gesagt, dazu kommen dann nochmal Dutzende mehr aus den unteren Ligen. Er sagt, dass diese Sportler erschossen worden sind, dass sie zu Tode gefoltert wurden oder dass sie schlicht bei Luftangriffen ums Leben gekommen sind. Und was ich auch sehr interessant finde, er hat auch gesagt, er kennt mindestens 2 Spieler der aktuellen 11, die wirklich nur noch aus Angst spielen, weil sie Angst haben um das Wohlergehen von Angehörigen, die nämlich in der Hand der Regierung seien.
Nur damit wir uns das mal vorstellen können. Also die Bilder aus Syrien, die kennen wir alle. Ein Kriegsland, zerbombte Städte, Hunger, Elend. Wie können da Länderspiele ausgetragen werden?
Gar nicht. Schon seit Jahren nicht. Die FIFA hat gesagt, das ist zu gefährlich. Ist klar, dazu braucht man auch nicht die FIFA, um das festzustellen. Dazu kommt, dass viele Stadien noch gar nicht mehr zur Verfügung stehen, weil Assad sie umfunktioniert hat zu Militärstützpunkten. Also da könnte man gar nicht spielen, wenn man wollte. Das syrische Nationalteam hat eine neue Heimat gefunden. Das ist Malaysia. Alle Heimspiele finden in Malaysia statt. Also im Prinzip, was die syrische Seite angeht, vor leeren Rängen dann. Trainiert wird ebenfalls in Malaysia. Es gibt westliche Sanktionen gegen Syrien. Deshalb kann die FIFA dem syrischen Verband auch nichts mehr dazu schießen. Man muss also von Spenden leben. Das ist dann schon sehr bemerkenswert, dass die Syrer es wirklich so weit bisher geschafft haben, weil sie ja unter denkbar ungünstigem Vorzeichen spielen.
Jetzt spinnen wir einfach mal und sagen, Syrien ist bei der WM dabei. Da spielt dieses Land gegen mitunter Länder, die es vielleicht gar nicht so gerne mag, aber auch Länder, die ja irgendwie mit im Krieg helfen. Und dass das Ganze in Russland dann stattfindet, das ist doch Assad wahrscheinlich ganz recht, oder nicht?
Ja, ich denke, der Austragungsort der Endrunde ist Assad egal. Aber es wäre natürlich für ihn Wasser auf die Mühlen, wenn diese Erfolgssträhne des syrischen Teams weitergehen würde. Natürlich würde auch das dann wieder benutzt werden zur eigenen Inszenierung.
Und tatsächlich, die syrische Nationalmannschaft könnte sich für die Fußball-WM 2018 in Russland qualifizieren. Infos waren das von Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Carsten Kühntop. Das war's von uns. Verena von Kaltz und Ralf Günther sind raus. Bye-bye.
Tschö.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.